ARD.
Ich dachte, wenn du in Zirkus Krone kommst, ich litt ja jahrelang unter so einem Waschbrettbauch. Ja. Den habe ich mir wegmachen lassen. Ich habe mir körpereigenes Fett hier wieder an der Seite untergespritzt, ja, damit es wieder ein bisschen sich wölbt, damit es einfach natürlicher aussieht.
Ist gut geworden.
Ja, und weißt du, wie plastische Chirurgen sich begrüßen? Was machst du denn heute wieder für ein Gesicht?
Unterwegs in Bayern. Die blaue Couch on Tour. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Spannende Menschen, gute Gespräche, live und mit Publikum. Hier ist Thorsten Otto.
Eckart, ich freue mich so, dass du da bist.
Hallo Thorsten.
Hallo Publikum.
Wow. Zirkus Krone.
Ist eine krasse Location, wie wir jungen Leute sagen, ne? Ist das für dich auch immer noch was Besonderes, hier
ja,
zu sein?
Ja, ich habe hier viele tolle Kabarettabende erlebt. Und man sagt ja, Lachen ist ansteckend. Und dieser Ort ist deswegen so magisch, weil man sich sozusagen normalerweise im Kino oder in der Theaterbestuhlung ja nicht sieht. Und hier steckt man sich so ein bisschen an. Das ist so ein kleines Hexenkesselchen. Und vielleicht werden wir das heute auch erleben. Also dieser Ort hat ist wirklich in ganz Deutschland der schönste Saal, den man spielen kann.
Finde ich auch. Ich war noch nie hier, aber ich kann. Für mich ist das wirklich was Besonderes. Und es sind viele Menschen hier.
Ja.
Es sind 7000 Leute, glaube ich, hier drin.
Man hört's ja auch.
Ja. Ich habe dich ja lange nicht gesehen, Eckart. Und ich darf dir sagen, ich bin kein neidischer Mensch, aber du siehst fantastisch aus. Du bist ja immerhin auch schon inzwischen 56, 57, wirst du?
Ja. Ich bin Jahrgang 67. Ich finde, es ist immer einfacher, sich den Jahrgang zu merken, weil der ändert sich nicht.
Du bist einer dieser Menschen, die gefühlt seit 20 Jahren gleich aussehen. Gibt's ein Geheimnis?
Ich tue Dinge, die mir Spaß machen. Es gibt diesen schönen Satz, wer sein Hobby zum Beruf macht, muss nie mehr arbeiten. Und ich habe tatsächlich das große Privileg, immer wieder mir neue Horizonte, neue Aufgaben zu suchen und zu finden und mit fantastischen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das hält jung, auf alle Fälle. Und jetzt auch mit der Arbeit von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, finde ich das super, auch so Projekte zu haben, wo mehrere Generationen zusammenarbeiten. Ich glaube, dass Neugier sozusagen auf das Leben eine der wichtigsten Anti-Aging-Faktoren ist, wenn man das so sagt. Wobei Anti-Aging das Dümmste, was passieren könnte, ist es, dass es funktioniert. Weil die Leute schmeißen nicht alle möglichen Quatschpillen ein, mit dem Versprechen, jünger zu werden. Aber die meisten Dinge wirken weder auf den Körper noch auf den Geist. Aber stell dir vor, es wirkt auf den Körper, aber nicht aufs Hirn. Ja, dann wirst du immer jünger, kommst irgendwann rückwärts in die Pubertät. Du kannst plötzlich wieder, weißt aber nicht wozu.
Du hast ein Hirn mitgebracht. Ist ein menschliches Hirn, das eines das ausgewachsenen ist, Menschen, ist so groß.
Erwarte da nicht zu viel.
Aber das ist jetzt eine originalgetreue Nachbildung aus...
Ja, das ist Plastik.
Mama, halt mal neben deinen Kopf, bitte.
Oder
du hast einen relativ großen Kopf, da ginge das rein.
Also. Ich habe mich tatsächlich als Arzt in der Kinderneurologie orientiert. Ich fand immer so diese Idee, was ist im Hirn möglich, wie vernetzt sich das, wie entwickelt sich das, wie können wir immer wieder dazulernen. Das fand ich immer wahnsinnig spannend. Und das habe ich auch nie verlernt, diese Faszination für alles, was Seele ist oder Neurologie und Psychiatrie.
Ist dieses...
Prost, Thorsten.
Prost, ja, ich trinke Wasser, du natürlich Bier.
Ich trinke alkoholfreies Bier,
ja, wenn ich darauf... Prost auf euch.
Auf
einen schönen Abend.
Auf einen schönen Abend.
Ist dieses ein Leben lang Lernen, was dir ja zu eigen ist, seit ich dich kenne, entwickelst du dich stetig weiter, zeigst immer neue Facetten an dir, etwas, was uns jung altern lässt oder jung hält sogar?
Ja, ich langweile mich sehr schnell, auch mit mir. Und ich habe ja in der ARD diese Doku gemacht über ADHS und ich glaube, dass das auch unter ganz, ganz vielen künstlerisch und kreativen Menschen sehr verbreitet ist und dass deswegen diese Schablonen und diese Schubladen von krank und gesund und normal und Abweichung Quatsch sind, sondern es ist, die Menschen sind unterschiedlich, vor allem im Kopf. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal bei Mensch Otto war und ich kannte dich nicht und mitten im Gespräch packst du deinen Fuß mir direkt ins Gesicht und sagst,
nein, nein,
du hast dich gestern verknackst und ob ich mal irgendwie untersuchen könnte. Und dazu muss man schon so ein bisschen gestörte Impulskontrolle haben, Herr Kollege. Du weißt das auch noch.
Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich habe meinen Fuß auf den Tisch gelegt, zu dir rüber.
Ja, und du
vielleicht war das ein verzweifelter Versuch der Kontaktaufnahme. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, du bist Fußfetischist.
Du wolltest dir eine zweite Meinung erschleichen. Das war...
Aber hatte ich eine Verletzung oder
ja, was? Du warst irgendwie umgeknickt und das, also ich habe schon viele Radiointerviews gegeben, aber das ist mir noch nie passiert. Seitdem auch nicht mehr.
Vielleicht habe ich gedacht, mach mal was Verrücktes und lock ihn aus der Reserve.
Das hast du auf alle Fälle geschafft.
Das ist ja sowieso, du bist jemand mit vielen Talenten und in dieser Situation, das muss doch jetzt ungewohnt sein für dich, oder? Du wirst befragt, du weißt nicht, was auf dich zukommt, vielleicht legt er wieder den Fuß auf den Tisch oder auf die Couch und vielleicht grapscht er mich an, was auch immer. Du weißt nicht, was passiert. Fühlst du dich wohl, Eckart?
Ja. Nein, wirklich. Ich habe mich drauf gefreut. Du hast mich angerufen. Ich habe sofort Ja gesagt, weil ich finde, gerade auch in der Corona-Zeit haben wir doch gemerkt, was uns am meisten gefehlt hat, sind positive Gemeinschaftserlebnisse. Ja, dass Menschen sich gegenseitig sehen und hören und auch riechen können. Und ja, deswegen habe ich große Lust auf diesen Abend.
Ich würde gerne jetzt gleich in den Deep Talk einsteigen, wie wir sagen, in unserem Gewerbe. Und nochmal zum Thema ADHS kommen. Ganz im Ernst, Eckart, also du hast ADHS. Wie äußert sich das denn bei dir? Also mir ist zumindest nie was aufgefallen.
Es ist ein Spektrum und deswegen mag ich sehr diesen Begriff von Neurodiversität. Also in Köln sagt man, jeder Jeck ist anders. Und das finde ich eine große Bereicherung, auch gegenüber diesem Krankenkassensystem, wo du entweder hast du was oder nix, ja? Und entweder kriegst du irgendwas oder nicht. Und diese Beschäftigung damit war super spannend, weil mir im Nachhinein klar wurde, wie häufig das ist, wie viele Erwachsene das haben. Also ich habe als Arzt in der Kinderpsychiatrie zwei Dinge gelernt, nämlich es betrifft nur Jungs, dem Zappel-Philipp, und es wächst sich aus. Und heute wissen wir, beides stimmt nicht. Mädchen und Frauen sind auch betroffen, haben aber andere Symptome, andere Themen. Und ganz viele, ungefähr die Hälfte der Menschen, die es im Jugendalter hatte, nimmt es auch mit ins Erwachsenenalter. Und deswegen fand ich das so spannend. Ich habe dann wirklich die ganze Diagnostik gemacht. Also ich bin gar kein Fan davon, irgendwie auf TikTok ein 10-Sekunden-Video zu sehen. Und wenn du schon mal deinen Schlüssel verlegt hast, dann hast du das und so. Das ist Quatsch. Aber ich mache jetzt auch bei YouTube so eine Serie über psychische Gesundheit, Mental Health.
Weil das ist etwas, womit wir Männer uns sehr, sehr gerne beschäftigen.
Ja, nicht wirklich. Wir bringen uns eher um, statistisch. Also Männer tun gut daran. Und da gibt es auch viele Kolleginnen und Kollegen, Thorsten Sträter, Kurt Krömer haben da wunderbar über Depressionen geredet. ADS hat Till Reiners und Samira El-Uazil, mit der ich die Doku gemacht hatte. Und auch viele andere. Und das ist, ich finde es wichtig, dass man sagt, dass, das ist kein Stigma, kein Label. Und das einzig Spannende ist, in welchen Situationen hilft es, darüber zu reden und andere darüber in Kenntnis zu setzen, damit man das richtig einordnen kann? Und wo ist es auch eine Triebfeder aber der Kreativität?
Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass du das hast? Und B, warum hast du tatsächlich dann darüber geredet? Das ist ja in deiner Position als Mann, der nun seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit steht, sicherlich nicht so einfach gewesen. Hast du ja sicherlich viele Gedanken darüber gemacht.
Nö.
Warum hast du
wirklich?
Ja. Aber warum hast du es gemacht?
Interessant ist, dass man sagt, der Medizin entscheidend ist sozusagen der Leidensdruck. Und den Leidensdruck haben meistens die Leute, die mit dir zu tun haben. Und die haben mich gedrängelt.
Also die dir am nächsten stehen.
Genau.
Deine Frau, die
zum Beispiel.
Deine Assistentin.
Wir mussten dann so ein, gibt da so Selbstanamnese und Fremdanamnese, also Fragen bürgen aus und fangen sie manchmal Sachen an, ohne sie zu Ende führen und so. Und fällt es ihnen schwer, länger zuzuhören und so. Und ich sagte, ja, ein bisschen so, ich gebe mir mal so eine 2 oder eine 3. Du schreibst jetzt 5! Das war schon erhellend.
So. Das heißt,
für das Bild, was andere von einem haben.
Der Leidensdruck deiner Liebsten war so groß, dass du nicht mehr umhin konntest, sich damit zu beschäftigen.
Aber ich finde das wichtig, dass man versteht, dass ganz viele, auch unter Journalisten,
meine Güte. Moderatoren.
Naja, es ist ja eine Fähigkeit, sagen mehrere Dinge gleichzeitig sozusagen im Auge zu haben und zu checken. Und das war früher sozusagen vielleicht der Säbelzahntiger, der dann kam und du hast eher gehört, dass da was raschelt. Da raschelt übrigens auch was. Ist hier das auch?
Sowas kriegst du mit, ja?
Ja, sowas kriege ich mit. Und die Leute, die rascheln, merken gar nicht, dass man das merken kann. Die können sich nicht vorstellen, dass einen das jetzt gerade wieder ein paar Synapsen kostet.
Das heißt, es fällt dir aber auch extrem schwer, dich wirklich auf unser Gespräch jetzt zu fokussieren. Das ist für dich eine große
Konzentration. Nee, weil du so gute Fragen stellst.
Bitte, weil? Weil ich so blöde Fragen stelle?
Nein, weil du so gute Fragen stellst.
Ach, weil ich so gute Fragen stelle.
Ich hatte da in dem Film einen, den habe ich im Knast, im Gefängnis besucht. Und das hat mir wirklich nochmal klar gemacht, wie... Wenn Menschen nicht rechtzeitig erkannt und diagnostiziert und vor allen Dingen behandelt werden, die es sehr viel stärker haben als ich, dann können die tatsächlich sehr schnell auf, sagen, dumme Gedanken, auf schiefe Bahnen, auf diese Impulsivität dann mit Selbstmedikation in Anführungsstrichen reagieren, mit Drogen, mit Alkohol, mit dann auch, da wurde er Dealer und so weiter. Und der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und was ich toll finde, du hast vorhin auch gesagt, öffentlich-rechtlich ist wichtig. Und das meine ich auch immer mehr, auch in einer Zeit, wo so viele Leute irgendwie denken, ihre eigenen Fakten zu haben. Das ist so wichtig, dass man da auch weiß, so eine gut recherchierte Doku hat einen Effekt. Also zum Beispiel haben mir zwei ärztliche Kollegen, die Verantwortung haben für Inhaftierte, geschrieben, dass ihnen das auch nicht klar war und die jetzt sozusagen innerhalb ihrer Möglichkeiten screenen und behandeln. Und da freue ich mich für jeden, der durch diesen Film animiert wurde, sich selbst kurz damit zu beschäftigen. Und ich kriege wirklich jeden Tag noch Mails von, wer ist die beste Adresse und können Sie mir helfen und was hilft. Also dafür habe ich das gemacht. Also mir geht's vorher gut und jetzt auch.
Das ist schön zu hören. Das freut mich. Das freut hier ganz viele. Ich wollte eigentlich ganz anders in unser Gespräch einsteigen. Ich wollte dir nämlich ein
Kompliment. Wir können ja schneiden. Ich komme
noch
mal raus.
Wir können ja noch mal anfangen.
Hallo Thorsten.
Hallo Eckhard. Eckhard von Hirschhaus, meine Damen und Herren.
Ich bin gespannt auf deine erste Frage.
Der Chefarzt der Herzen. Ich wollte dir eigentlich ein schlechtes Kompliment machen. Ich wollte sagen, du siehst also wirklich gut aus. Du hast abgenommen. Dann habe ich mir überlegt, das kannst du ja heutzutage nur sagen, wenn du jemanden wirklich gut kennst, weil hätte ja sein können, dass sonst was mit dir ist. Ich habe das gelernt, als ich deine Doku zur Abnehmspritze geguckt habe. Man muss sehr vorsichtig sein damit, wie man jemandem sagt, hör zu, du siehst gut aus oder du hast abgenommen, bist du dünner geworden oder was auch immer. Wobei es bei dir auch schon wieder rum ist, oder? Also das ist schon wieder...
Ja, ich dachte, wenn du in Zirkus Krone kommst, ich litt ja jahrelang unter so einem Waschbrettbauch, ja. Den habe ich mir wegmachen lassen. Ich habe mir körpereigenes Fett hier wieder an der Seite untergespritzt, ja. Damit es wieder ein bisschen sich wölbt, damit es einfach natürlicher aussieht.
Ist gut geworden.
Ja, und weißt du, wie plastische Chirurgen sich begrüßen? Was machst du denn heute wieder für ein Gesicht? Da ist ein Riesenwachstumsmarkt. Also viele Leute machen das, ohne dass du das immer mitkriegst. Corona war ideal sozusagen für alle möglichen Gesichtsoperationen. Man hatte ja guten Grund, die Maske zu tragen. Und Frauen machen zum Beispiel auch ihre Lippen größer und sinnlicher. Weißt du, wie das geht? Da wird Fett am Po abgesaugt und unter die Lippe gespritzt. Ich denke mir,
das ist wirklich. Ich will das nicht hören.
Ja, und wir fallen ja voll drauf rein. Du denkst, du küsst dich auf den Mund.
Kiss my ass kriegt eine ganz neue Bedeutung.
Ja, du denkst, du küsst dich auf den Mund. Und... Nein, was ich bei der Abnehmspritze wirklich gelernt habe, das Tolle an unserem Beruf als Journalisten und als Moderatoren ist ja, dass man mit Menschen in Gespräche kommt, die sonst nicht stattfinden oder mit der Kamera auch an Orte, die sonst verschlossen bleiben. Zum Beispiel war ich dort für die Doku in einer Therapiegruppe für Essgestörte. Und was die Menschen mit Übergewicht an Hass abkriegen in dieser Gesellschaft, das hat mich echt sehr, sehr nachdenklich gemacht. Und deswegen sage ich überhaupt niemandem mehr, du hast zu oder abgenommen, weil das geht niemandem was an. Und wenn man damit am Anfang, wenn du siehst, wie Nicole Jäger, wunderbare
tolle Comedian, ja.
Auch was für, hast du sie schon auf der Couch?
Ja. Nein, leider noch nicht.
Lad sie ein.
Aber ich habe mir sofort gedacht, ich muss sie einladen.
Die ist super. Die hat wirklich sehr offen auch im Gespräch erzählt und geht auch mit dieser ihrer persönlichen Geschichte auf die Bühne.
Die hat von 300 Kilo zu 120, jetzt wahrscheinlich jetzt noch weniger abgenommen. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Nee, und die erzählte auch, wie erschütternd das ist, im Gesundheitswesen auf Ärzte und Ärzte zu treffen, die einen überschütten mit Vorurteilen, statt einem zu helfen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass Menschen, die einmal eine bestimmte Zeit übergewichtig waren, praktisch keine Chance haben, durch Willensstärke darunter zu kommen. Und deswegen ist es auch totaler Unsinn, immer zu sagen, das sind irgendwelche charakterlosen Menschen, die selbst schuld sind. Bei anderen Erkrankungen sind wir da viel weiter. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir halt das auch nicht verstecken können. Ob jemand doof ist, das merkst du ja nicht sofort.
Oh ja, manchmal schon.
Ja, aber nicht auf 20 Meter. Kommt drauf an, was er macht.
Ich würde behaupten, dass man es manchen auf 20 Meter ansehen kann.
Ja. Aber Dicke siehst du halt auch.
Ich habe mal Hubert Aiwanger. Nein. Das ist eine andere Geschichte. In einer Bar getroffen. Nein, wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Aber was hier passiert, bleibt hier im Zirkus Krone.
Ja.
Ich muss das trotzdem erzählen. Ich habe Hubert Aiwanger mal in einer Bar getroffen, wo ich ihn nicht erwartet habe. Und dann sehe ich ihn so aus dem Augenwinkel und denke, ist das jetzt Hubert Aiwanger oder ist es nur ein Double? Aber natürlich war es Hubert Aiwanger. Und dann bin dann so in solchen Momenten, ich bin dann hingegangen und habe gesagt, Herr Aiwanger, wir haben uns ja noch nie persönlich getroffen, wollte Sie mal begrüßen und Ihnen mal sagen, dass mich das wirklich erstaunt hat, wie Sie mit der ganzen Geschichte, mit dem ganzen Skandal so umgegangen sind. Weißt du, was der dann im Originalton zu mir gesagt hat? Ja, das war jetzt nicht so wild, ich habe einfach nur Bäume umarmt danach. Weil ich ihn gefragt habe, wie haben Sie das denn geschafft, da so cool zu bleiben oder wie kommen Sie runter? Hat er mir ernsthaft gesagt, ja, er umarmt dann Bäume. Also kannst du dir diese skurrile Situation vorstellen? So viel zum Thema, also dass es manchmal Menschen gibt, man sieht sie und denkt sich. Und oft ist es ganz anders, aber nicht immer.
Hatten wir schon über ADHS geredet, dass man manchmal den Fokus von so einem Gespräch...
Ja, Fokus ist nicht meine Stärke. Das sagt meine Frau, die sagt auch immer, jetzt konzentrier dich doch mal auf eine Sache.
Ja.
Und dann sage ich, würde ich ja gerne, aber es fällt mir wirklich schwer. Kannst du mir helfen, Doktor?
Ich würde sagen, du hast es ganz schön weit gebracht.
Also jetzt, du meinst jetzt hier im Zirkus Krone, ja? Nein, ja? Mehr geht nicht. Ich setze mich jetzt zur Ruhe. Ich höre jetzt auf. Weiß zwar nicht, wovon ich dann lebe, aber...
Aber weißt du, genau dafür habe ich ja diese Pinguin-Geschichte. Kann ich kurz erzählen, weil,
ja, bitte.
Weil die genau dazu passt, sozusagen, wie findet man sein Element. Und die ist mir tatsächlich so passiert. Ich war vor vielen Jahren engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da würde ich auch nicht mehr machen. Aber ich war jung und sollte dort die Leute unterhalten. Und die hatten sicher irgendeinen Sinn für Humor. Ich habe ihn halt 3 Wochen nicht gefunden. Und das Zweite, was man sehr schnell merkt, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Ja, war wirklich 3 Wochen kotzübel. Dann endlich ein Tag in der Stadt Bergen in Norwegen. Landgang, ich ging in den Zoo. Und dort gab es vom Südpol Pinguine. Und da stand so ein Pinguin auf dem Felsen und ich dachte, armes Würstchen, der kann nicht fliegen, untersetzte Statur. Und dann hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen. Mein Urteil stand fest, Fehlkonstruktion. Und der Zoo war so gebaut, dass man so ein paar Treppen runtergehen konnte. Dann konnte man durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken, in das Bassin der Pinguine gucken. Und da sprang mein Pinguin, nachdem er so ein paar unbeholfene, watschelnde Schritte gemacht hatte, ins Wasser, schwamm an der Scheibe vorbei. Und jetzt spürte ich, hat er Mitleid mit mir. Ja. Wenn man glaubt, dass Pinguine nicht fliegen können, hat man sie noch nie im Wasser gesehen. Sobald die im Wasser sind, sind die so schnell und so effizient, die könnten mit der Energie aus einem Liter Benzin über 2000 Kilometer weit kommen. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Aus dieser Begegnung habe ich 2 Dinge gelernt. Das eine ist, wie schnell ich Menschen oder Wesen beurteile und wie ich damit total daneben liegen kann. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nämlich nicht grundsätzlich und radikal. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch die schlauesten Bücher und Coachings und 7 Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und dann ist auch gut, wenn man das weiß, dann unterhält man sich nicht so lange, warum man lieber einen Langhals hätte. Wenn ich weiß, ich bin Pinguin, kann ich mir auch gerne mit einem Gegenüber Fragen stellen, wie zum Beispiel, was macht mir Freude? Wann haben andere mit mir Freude und mach mehr davon? Und wenn ich merke, ich bin Pinguin, halte mich aber in der Wüste auf, dann liegt es ja auch nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Und dann ist auch die wichtigste Frage nicht, wie bin ich hier hingekommen und wer ist schuld, sondern die wichtigste Frage ist, wie komme ich jetzt hier weg? Und das sind manchmal kleine Schritte hin zu deinem Element, ein Sprung ins Kalte und dann weißt du wieder, wie sich das anfühlen kann, in deinem Element zu sein. Und das war bei mir zum Beispiel auch so mit der Medizin. Ich war sehr gerne in der Medizin. Ich habe jeden Tag genossen und ich habe, ich wollte auch nicht zwingend weg, aber ich habe gemerkt, ich bin ein kreativer Chaot. Das ist ungünstig, wenn man so Routineaufgaben schnell, effizient erledigen soll. Eine meiner Stärken ist aber, beim freien Erzählen auf neue Gedanken zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Das heißt, mein Weg dann in den Journalismus, in die Wissenschaftsvermittlung und auf die Bühne, ins Kabarett und dann später die Bücher und Fernsehsendungen, fühlt sich sozusagen im Rückblick viel logischer an, als es damals sich anfühlte in der Situation. Und das ist nur meine kleine Geschichte, die dich und alle, die zuhören, ermutigen soll, immer wieder sozusagen zu checken, was ist mir wichtig, was sind meine Fähigkeiten, bin ich dafür in der richtigen Umgebung und manchmal eben auch so einen Sprung ins Kalte zu machen und dann auch zu gucken, wer ist da noch auf meiner Wellenlänge, gibt es noch Leute, die in dieser Richtung auch unterwegs sind, wie können wir die Schwarmintelligenz nutzen und wie können wir auch den Pinguinen dabei helfen, dass sie weiter und so viel Freude machen, denn denen geht es gerade am Südpol auch ziemlich den Arsch auf Grundeis, wenn das Eis schmilzt. Und ich hoffe, jeder von Ihnen hat die Pinguin-Geschichte jetzt intus. Und mein Pinguin grüßt euren Pinguin und wünscht euch viel Zeit in eurem Element. Das war die Geschichte aus dem Glücksprogramm. Und deswegen meine ich, egal, du bist genau an der richtigen Stelle. Du bist schon in deinem Element.
Das Glück ist ja, wenn man so wie ich nur sehr, sehr wenige Talente hat, wenn überhaupt, dann findet man das vielleicht auch leichter. Aber bei dir, es ist ja ein langer Weg, den du gegangen bist. Du hast angefangen als Medizinstudent irgendwann mal, der gezaubert hat, weil er da seine Leidenschaft gefunden hat. Ist das übrigens, also zaubern, tust du es noch? Oder ist das etwas, was aus einem früheren Leben ist?
Die Beschäftigung mit der Täuschungskunst finde ich super spannend bis heute, weil sie einem klar macht, wie unfassbar anfällig wir Menschen für Unsinn, für Fakes, für Verschwörungstheorien sind. Und das ist ja gerade super aktuell. Und da habe ich sozusagen, dadurch, dass ich mich viele Jahre als Kind und Jugendlicher mit Zaubertricks beschäftigt habe, sehr früh schon erlebt, wie du erwachsene Menschen mit einem Kartenspiel, mit einem Stück Seil, mit einfachsten Dingen in die Irre führen kannst. Und Erwachsene sind viel leichter zu täuschen als Kinder.
Könntest du das jetzt hier nachweisen? Könntest du uns täuschen, hier all diese hyperintelligenten Menschen,
eben
die hier gerade im Zirkus
kommen? Ein Elefant!
Freilaufende Löwen überall.
Ja, man riecht's noch.
Riecht es hier nach Raubtierpisse oder nach Elefantenpipi? Als Doktor weiß man doch sowas.
Ich bin ja kein Tierarzt.
Ja.
Nee, das ist so eine Mischung, würde ich sagen.
Aber ich bilde mir das nicht ein, oder? Oder doch? Man riecht es schon, gell? Ja.
Aber man kann sich zum Beispiel auch einbilden, dass es danach riecht. Also wenn jetzt alle Leute, ja doch, jetzt merke ich es doch. Also so viel zum Thema, wie unsere Sinne auch uns selber gerne in die Irre führen.
Du bist ja nun inzwischen, ich will nicht sagen unter die Weltverbesserer gegangen, aber du hast ja auf die Fahne geschrieben, wirklich, ich will diese Welt ein bisschen besser machen, die Frage nach dem Sinn gestellt, all diese Geschichten, die wir irgendwann tun, wenn wir älter werden. Und bist aber trotzdem, und das finde ich schön, bei all deinen Sachen, was du schreibst, was du erzählst, was du auf der Bühne machst, was du im Fernsehen machst, immer noch einer gewesen, der gerne unterhalten will. Weil man nämlich, wenn man unterhaltend ist, auch ernsthafte Werte vermitteln kann. Und das ist das Schöne. Zum Beispiel dein Buch, Buchdeckel Mensch Erde, da steht drauf, garantiert 10% weniger lustig als früher. Was auch schon wieder lustig ist. Aber kann man den, jetzt komme ich endlich zur Frage, ja, kann man den Zustand dieser Erde, dieser Welt nur noch mit Galgenhumor ertragen?
Das ist tatsächlich ein ganz schönes Spagat. Und auf dem ersten Cover hatte ich auch so einen Button, 3 Krisen zum Preis von 2. Weil die Klimakrise, Artensterben und die Pandemie eigentlich die gleiche Ursache haben, nämlich die Art und Weise, wie wir leben. Und einen Krieg führen gegen die Lebensgrundlagen. Und mich hat das irgendwann so geflasht in einem Interview mit Jane Goodall, die berühmte Schimpansenforscherin, die ich beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf sprechen konnte. Und die hat dann mitten im Gespräch die Rollen vertauscht und hat mir eine Frage gestellt. Und dann sagte sie so aus dem tiefsten Herzen heraus, wie kann das sein, dass wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause? Und da war ich wirklich stumm.
Aber war das der Moment, in dem du dir gedacht hast, all das, was ich bis jetzt gemacht habe, gezaubert, auf die Bühne gegangen, großartige Unterhaltungsshows moderiert, ist nichts wert, in Anführungsstrichen? Ich muss meinem Leben einen wirklichen Sinn geben?
Nee, das, also eine Welt ohne Unsinn macht auch keinen Sinn, eben. Hat Viktor Frankl gesagt, den ich sehr verehre. Aber Viktor Frankl sagt auch sozusagen, unsere Verantwortung ist, Antworten zu geben auf die Fragen, die das Leben dir stellt. Und das war wirklich für mich so ein In-the-Face-Moment. Wenn wir so fucking schlau sind, warum machen wir es nicht besser? Ja, und seitdem habe ich tatsächlich ein paar Dinge geändert. Ich habe nach in der Summe fast 30 Jahren dieses ständig auf Tour sein unterbrochen. Wenn die Welt gerettet ist, komme ich gerne wieder. Aber im Moment wollte ich einfach nicht diese Erwartungshaltung, die du als Kabarettist hast, Unterhalter hast, dass jeder dritte Satz sozusagen in der Pointe mündet. Und die Dinge, die gerade passieren da draußen, die sind nicht mehr lustig.
Hast
und,
du wirklich und, das Gefühl, ja. Du kannst was bewegen?
Ja. Und ja.
Ja.
Weil,
ja.
Wie? Weil ich die Fähigkeiten, die ich über diese Jahre ja aufgebaut habe, ja nicht verloren habe, sondern ich versuche ja immer noch Bilder zu finden, die Klick machen und hängen bleiben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben immer geredet darüber, wir müssen die Welt retten. Nee, wir müssen auch nicht die Erde retten, wir müssen auch nicht das Klima retten, sondern uns.
Uns, wir müssen ja? Die Menschen retten. Ja?
Und deswegen rede ich überhaupt nicht mehr über Klimawandel oder Klimakrise oder Katastrophe, weil diese Begriffe so ausgenudelt sind. Und ich sage, können wir uns auf eine Definition von planetarer Gesundheit einigen? Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette, einem MRT oder einer Operation, sondern Gesundheit beginnt mit 5 Dingen. Mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und jeden Tag sehen wir in den Nachrichten, alle 5 Grundlagen von Gesundheit sind akut gefährdet. Nichts davon wird von alleine besser und nichts davon, sorry to say, FDP, regelt der Markt, wenn wir die Dinge nicht irgendwie bepreisen. Und wenn man diese Verbindung macht, dann verstehen ganz, ganz viele Leute, dass dieses Thema eben nicht einer Partei gehört oder einer Generation, sondern es geht uns alle an. Und ich meine, wir sitzen jetzt hier, es ist ziemlich warm hier drin, aber wenn ich mit Klimawissenschaftlern spreche, mit Ricarda Winkelmann, mit Johan Rockström, mit John Schellenhuber, mit Stefan Rahmstorf, ich merke, dass die wirklich fast Panik in den Augen haben, weil sie sagen, das, was gerade jetzt passiert, ist jenseits sozusagen von unseren Modellen und wir haben den Bereich der linearen Eskalation verlassen und sind jetzt im exponentiellen Bereich. Wir haben überhaupt keine Zeit zu verlieren mit Scheindiskussionen und mit wer ist schuld und was könnte man machen, warum tut's keiner, sondern alle Beweise sind da, es gibt ganz, ganz viele tolle Lösungen und wir sind die erste Generation, die hautnah fühlt, was sich gerade verändert. Und wir sind die letzte, die wirklich was verändern kann. Und deswegen sind wir jetzt dran.
Und wenn wir das nochmal runterbrechen, das tust du ja in deinem Buch Mensch Erde, was wirklich sehr, sehr lesenswert ist, Eckart, was, weil man es einfach versteht, ja, und weil man am eigenen Leib nachvollziehen kann, was da passiert. Da hast du zum Beispiel ein Beispiel. Du sagst, jeder, der ein Kilo Fleisch kauft im Supermarkt, müsste eigentlich von der Kassiererin gesagt kriegen, hier haben Sie noch 20 Liter Odel, wie man in Bayern sagt, Gülle mit dazu. Weil das ist nämlich, was Sie mit verursacht haben dadurch.
Ja, also das Gesundheit. Das versuche ich ja auch immer. Ich bin ja selber kein Veganer. Ich esse immer noch Fleisch, aber deutlich weniger als früher. Und so ein Kilo Rindfleisch hat ungefähr 20.000 Liter Wasserverbrauch auch mit dabei. Ja, also wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, merkt man schon, dass eine pflanzenbasierte Ernährung eine der sinnvollsten Dinge ist, die man für sich und die Erde tun kann. Und dann sage ich, ist das ein echter Verzicht. 150.000 Menschen sterben unnötig jedes Jahr durch Herzinfarkt und Schlaganfall und könnten durch eine pflanzenbasierte Ernährung gerettet werden.
Aber wie kriegt man das positiv gedreht? Dass die Leute nicht sagen, schau mal, die Grünen, die verbieten uns alles. Und wie kriegt man so, dass Menschen es A verstehen und B sagen, da bin ich jetzt aber dabei?
Indem man sagt, hat denn deine Oma auch jeden Tag Fleisch gegessen? Nee, da gab's den Sonntagsbraten. Unter der Woche gab's Gemüse und Kartoffeln. War deine Oma
was Besonderes, Fleisch zu essen?
Ja, und da hat ja auch keiner was dagegen. Und einfach zu sagen, weniger Fleisch zu essen, ist ein echter Verzicht. Ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Kann ich gut drauf verzichten. In der Abnehmen-Doku hatte ich ein irre spannendes wissenschaftliches Ergebnis. Nämlich da wurden Frauen mit einem Kind im Bauch untersucht in einem MRT, das gibt's nur zweimal auf der ganzen Welt, in Tübingen steht eins, wo du die Hirnreaktion von den werdenden Menschen da im Bauch schon messen kannst. Und halt dich fest, du kannst sozusagen bei Übergewicht schon zeigen, dass die Hirnentwicklung des Kindes schon verändert ist, verlangsamt ist und dass sozusagen wir ganz viel ja genetisch immer erklären, aber viel wichtiger ist das, was man Epigenetik nennt, nämlich was wird von diesen Genen eigentlich abgerufen. Und da spielt zum Beispiel auch das Gesundheitsverhalten des Mannes auch eine Rolle, obwohl du denkst, dein Beitrag war überschaubar.
Jetzt weiß ich, warum unser Sohn kein Gemüse isst.
Ja, weil du es halt nicht gut kochen kannst.
Weil ich es natürlich auch lange nur als Sättigungsbeilage betrachtet habe. Ich komme aus einer Zeit, aus der Oberpfalz, wir hatten ja nichts. Und für uns war Jahrgang 64. Und damals war tatsächlich was Besonderes. Ich weiß noch, bei meinem Vater noch viel mehr. Das Fleisch musste fett sein und es musste viel sein. Und alles andere war Beilage.
Lebt dein Vater noch?
Nein, leider nicht mehr. Und ich hätte aus heutiger Sicht, hätte ich ihm viel erzählt und viel erzählen können auch, weil ich natürlich anders lebe, als er das getan hat. Aber damals habe ich mich auch nicht getraut. Wir haben darüber nicht geredet. Ich habe gesehen, wie er jeden Tag sich sein Fleisch reingehauen hat und es musste fett sein, es musste viel sein. Gesehen, wie er sich jeden Tag seine 2-3 Bier am Abend gegönnt hat. Mein Vater war ein großartiger Mensch. Er war ein Richter, so wie du dir einen Richter vorstellst. Gerechtigkeit über alles. Es ging um die Menschen. Aber er hat vom richtigen Leben, wie genieße ich in Maßen, wie kümmere ich mich um meine Familie, all diese Sachen, hat er keine Ahnung gehabt. Das hat ihn nicht interessiert. Ja. Und ich überlege, wenn wir jetzt auch über Nachhaltigkeit sprechen oder über wie wir uns entwickeln und in welche Richtung wir uns entwickeln wollen, was denn mit ich sage jetzt mal, wir sind ja können jetzt auch schon zur älteren Generation, wie das mit uns weitergehen soll, tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass du Menschen, die 50, 60 überschritten haben, dass du die noch erziehen kannst oder in irgendeine Richtung verändern kannst. Oder doch?
Klar. 17 Millionen Deutsche essen jeden Tag in Kantinen. Die kochen nicht mittags. Und da hast du einen riesen Hebel. Immer Best Practice Dänemark, Kopenhagen hat eine Bioquote, regional, saisonal, von Kindergarten über Schule, über Mensa, in der Uni, in der Ausbildung bis hin zu Bundeswehr und Altenheim. Und sofort veränderst du damit den Geschmack, die Nachfrage, das, was du für normal hältst. Und nochmal, Menschen unterschätzen die Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Und das ist keine Frage mehr von Freiheit, also sondern von Notwendigkeit. Es ist nur Notwendigkeit, dass wir aufhören, an der Welt, wo inzwischen mehr Menschen an den Folgen von Übergewicht sterben als an Hunger und trotzdem der Hunger in der Welt noch zunimmt seit ungefähr 5-6 Jahren, auch aus klimatischen Gründen, weil Wasser wegfällt, Dürre, Stürme und so weiter. Da können wir doch nicht ernsthaft weiter 20 Kalorien in ein Tier reinschieben, damit am Ende eine Essbare rauskommt, denn der Rest ist Pupse, die Atmosphäre verderben, Gülle, Kadaver und dann schmeißen wir auch noch ein Drittel aller Lebensmittel weg. Das ist doch nicht schlau, was wir machen. Im Krankenhaus kann es doch bitte flächendeckend eine gesunde, pflanzenbasierte Nahrung geben. Also für die Patienten ist das besser und für die Leute, die da arbeiten, auch.
Absolut.
Und damit veränderst du was.
Eckart, jetzt ist es Zeit für den Lebenslauf, den ich für dich geschrieben habe.
Oh.
Ja, das ist stets Teil dieser kleinen Show. Schau mal, der sieht so aus. Habt ihr den schon mal gesehen? Schreibe ich immer so. Ich schreibe ihn immer in 16er Größe, auch für ältere Menschen. Den gebe ich dir. Du liest ihn vor.
Ah, okay.
Ja. Und sagst mir dann, ob du den unterschreiben kannst oder nicht.
Ich heiße Eckart von Hirschhausen, bin Arzt und werde Sie gut behandeln. Als Kabarettist, Moderator und Autor hatte ich das Glück, meine verschiedenen...
Jetzt schluder mal nicht so, lass dir mal Zeit. Weißt du? Ich habe mir Mühe gegeben. Lies das mal. Schön langsam, bedächtig. Und bitte.
Zum Vorlesewettbewerb. Ich hatte das Glück, meine verschiedenen Talente ausleben zu dürfen. Dabei ist mir immer wichtig gewesen, auch schwere Themen leicht zu vermitteln. Ohne Humor geht bei mir nichts. Geprägt haben mich meine Zeit als Kinderarzt, die Jahrzehnte als Unterhalter im Fernsehen, auf der Bühne und die Frage nach dem Sinn. Die zweite Hälfte meines Lebens möchte ich nutzen, um möglichst viele Menschen zu motivieren, zusammen diese Welt ein wenig besser zu machen. Und im nächsten Leben werde ich Pinguin. Dann gibt es keinen Zweifel, in welchem Element ich mich am wohlsten fühle. Sehr poetisch, sehr schön, danke.
Bitte, sehr gerne. Könntest du sofort unterschreiben so?
Ja.
Bist du jemand?
Ich habe übrigens deine Frau in der Pause gefragt, ob ich so falsch liege mit der ADHS-Diagnose. Sie sagte nö.
Nö, ja. Auch mit der Diagnose Hypochonder liegst du.
Hypochonder?
Ja, oh Gott.
Es gibt Leute,
für mich, ich muss mich überwinden, mit dir hier zu sitzen. Weil ich denke, also jetzt kein Witz, so ein ernsthafter Hintergrund. Ich denke immer, du guckst in mich rein und siehst irgendwie irgendwas, was ich selber nicht sehen will.
Echt?
Oder so.
Stimmt.
Was siehst du?
Dir geht's gut.
Bevor wir zu euren Fragen kommen, sind wieder unglaubliche Sachen dabei, auf die ich tatsächlich selber nie gekommen wäre. Dieser Lebenslauf, Eckart, den ich für dich geschrieben habe, wo du gesagt hast, ich unterschreibe den sofort. Da steht ja auch drin, dass du durchaus verschiedene Talente ausleben durftest. Jetzt bist du aber nicht mehr auf Tour, was ja nun wirklich Jahrzehnte deines Lebens deine Hauptbeschäftigung war. Wie kommst du klar damit? Das ist ja nun ein spezielles Leben.
Also ich liebe es nach wie vor, mit echten Menschen in Kontakt zu sein und solche Live-Situationen. Ich halte jetzt sehr viel mehr Vorträge und Impuls-Keynotes und habe da halt mehr das Gefühl, auch Dinge, die jetzt gerade wichtig sind, rüberzubringen. Und ich mache so eine homöopathische Einzeltermine, sowas wie heute Abend hier, um auch selber Spaß zu haben und um dieses Gefühl nicht zu verlieren, weil das ist schon natürlich ein Lebenselixier.
Now to something totally different, Herr Doktor. Wir kommen jetzt zu euren Fragen und es sind fantastische Sachen dabei. Die größte Sünde in deinem Leben, lieber Eckart.
Ich bin ja Protestant und da gibt es eine sehr schöne Definition von Sünde. Das ist nämlich Homo incurvatus in se ipsum, das heißt ein Mensch, der in sich selbst verkrümmt ist und sozusagen Nabelschau oder nicht in Bezug ist zu Gott oder zu den anderen. Und da gibt es viele Momente, wo ich diesen Bezug verliere, aber es gibt zum Glück auch Momente, wo ich den wiederfinde.
Würdest du insgesamt sagen, dass du ein empathischer Mensch bist? Oder bist du doch eher ein verkappter Egozentriker?
Ne, ich glaube, ich war schon viel arschlochiger, als ich heute bin. Allein die Tatsache, dass man sich auf die Bühne begibt und denkt, dass das irgendwie wert ist, dass man dazuhört, das ist ja schon eine Form von Selbstüberschätzung. Und gleichzeitig glaube ich, dass das Wichtigste, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, von diesem Rampensau und Einzelkämpfertum hin zu einem Teamplayer zu werden. Oder zum Beispiel habe ich jetzt eine Ehrenprofessur in Marburg und diese Idee, einer nächsten Generation von Ärztinnen und Ärzten was mitzugeben, was jeder von denen hoffentlich dann irgendwie weitergibt. Das sind Qualitäten, die du in sozusagen deiner Sturm- und Drangzeit nicht zu schätzen weißt und wo ich heute total dankbar bin für.
Wir machen weiter mit den grandiosen Fragen der Bayern 1 Hörerinnen und Hörer. Ich lese nur vor, Eckert. Wie lautet das Horoskop für Eichhörnchen, geborene Jahrgang 67, wird 2024?
In dir steckt mehr, als du nach außen hin zeigst. Nein, das ist ein verstecktes Zitat. Da hat jemand mein Buch Glück kommt selten allein gelesen. Da habe ich nämlich gesagt, dass ich mit Astrologie vor allen Dingen deswegen hadere, weil ich von allen 12 verfügbaren Sternzeichen das Bekloppteste bekommen habe, nämlich Jungfrau. Jungfrauen kommen noch nicht mal auf Zuckerstücken gut weg. Ja, da steht immer ordentlich penibel zwanghaft. Und wenn ich eins nicht bin, dann ist das ordentlich penibel zwanghaft. Und ich habe eine meiner liebsten Stand-up-Nummern über ich habe zu viel Zeug ist wirklich aus dem prallen Leben. Und wenn Leute in mein Büro kommen, in der ADHS-Doku ist da auch ein kurzes Bild über meinen Schreibtisch, so ein Schwenk, fällt ihnen oft so die Kinnlade runter und sagen, Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Dann sage ich, Entschuldigung, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ja. Und das ist ein feiner Unterschied. Das ist
die entscheidende Frage ist doch, in all diesem Chaos, in dem du da lebst, findest du alles, was du brauchst? Oder freust du dich manchmal, dass du Sachen findest, die du schon gar nicht mehr gesucht hast?
Ja, wie viel Zeug man hat, das weiß man nur, wenn man mal umgezogen ist. Ich habe beim letzten Umzug Kisten im Keller entdeckt, die waren von dem Umzug vor dem davor. Ungeöffnet, ungeschriftet. Siehst du? Das nenne ich das Lachen der Erkenntnis. Das Therapeutische beim Lachen, dass man plötzlich merkt, ach, die Leute können ja nur darüber lachen, wenn sie sich darin wiedererkennen und ich bin doch nicht so alleine. Aber die Geschichte geht dann so weiter und dass dann mal Einbrecher im Haus waren, das ist nicht schön, wünsche ich keinem. Aber was ich denen nicht verziehen habe, ist, dass die nicht einmal in die Kisten im Keller geguckt haben, wo doch sehr wertvolle Dinge sein müssen. Und dann kommt die Polizei, dann kommt der Versicherungstyp und alle tun so verständnisvoll und sagen, ja, was fehlt denn, Herr von Hirschhorn? Sag ich, woher soll ich das wissen? Gucken sich um. Und dann sagte der, ja, ist ja auch schlimm verwüstet worden hier. Ich habe nichts gesagt, in dem Raum war gar kein Einbrecher.
Aber ist so passiert?
Geschichten, die das Leben schreiben.
Ja. Lieber Eckart von Hirschhausen, würden Sie gerne in einer anderen Zeit leben, Zukunft oder Vergangenheit wahlweise?
Nochmal zurück zum Thema planetare Gesundheit. Ich würde gerne im Jahr 1970 dafür sorgen, dass das, was im 1972 kam der Bericht des Club of Rome raus. Die Grenzen des Wachstums waren da schon richtig beschrieben. Natürlich konnte man damals ohne diese unfassbaren Computersimulationen, die wir heute haben, nicht alles so präzise berechnen, wie wir uns das heute alles klar machen können. Aber im Kern war der Gedanke, dass endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten Quatsch ist, war da sehr präsent. Und was ich wirklich für ein Verbrechen an der Menschheit halte, ist, dass dann, nachdem zum Beispiel Exxon, einer der großen Ölmultis, Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angestellt hatte, um das zu berechnen, und sie haargenau wussten, was passiert, dann Millionen in Desinformation gepackt haben, um zu verhindern, dass dieses Wissen sagen politisch wirksam wird. Und das ist, finde ich, wirklich die verlorenste Zeit in den letzten 50 Jahren. Und da hätte ich gerne früher darauf hingewiesen, dann müssten wir uns jetzt nicht so anstrengen.
Hattest du schon mal die Gelegenheit, mit CEOs von großen Unternehmen, von Weltunternehmen darüber zu sprechen? Und wenn ja, was antworten die dir?
Weltunternehmen nicht, aber eine Menge deutscher Unternehmen. Und da gibt's viele, die sehr viel weiter sind, als die Politik das vermuten lässt. Da tut sich viel und dann ist es macht einen Riesenunterschied, ob du für die Reinigungsmittel erdölbasiertes Zeug nimmst oder was pflanzenbasiertes. Und das pflanzenbasierte ist teurer. Warum? Weil wir nicht einen hohen CO2-Preis haben und der würde so viele Dinge sofort lohnend machen, die heute immer noch auf Goodwill basieren. Und das ist der Quatsch. Also warum haben wir keinen CO2-Preis, der sich daran orientiert, was im Moment das Abscheiden von einer Tonne CO2 kostet. Alle sagen, ja, die Technik wird uns retten. Ja, dann bitte macht den CO2-Preis so wie diese isländische Anlage. Es sind nämlich 1.000 Euro pro Tonne. Und wenn das 1.000 Euro pro Tonne kostet, die Welt zu verschmutzen, dann werden sich sofort ganz, ganz viele Unternehmen ganz anders verhalten.
Weißt du, was mir gerade in den Kopf schießt? Wieso gehst du nicht in die Politik eigentlich?
Weil ich...
Da könntest du ja nun wirklich was verändern.
Ja.
Im Zweifelsfall.
Und zwar macht es mir gerade richtig Bauchweh, wie... Eine aktuelle Umfrage unter Jugendlichen zeigt, dass da ungefähr jeder Fünfte die AfD für wählbar hält.
Mehr als jeder Fünfte
ja.
sogar oder
und,
jede Fünfte.
Und da denke ich erstens, was haben die in der Schule gelernt? Was sind die Gespräche zu Hause und im Freundeskreis? Und,
die entscheidende Frage ist doch, was tun wir?
Genau.
Und dazu, um mit diesen jungen Leuten wieder ins Gespräch
genau,
zu kommen?
Darf ich kurz eine Idee loswerden? Ich verstehe total, dass Menschen wütend sind, dass sie enttäuscht sind von der Politik, von der Langsamkeit, von der Zerstrittenheit, von diesem Wegducken unter den großen Fragen. Das macht es total leicht, gegen die Dinge zu sein. Und die klare Botschaft, es wird nicht mehr wie früher, auch wenn man die von vorgestern wählt. Dann erst recht nicht. Und Politik ist komplett, und viele von diesen Themen sind auch wirklich schwierig auszuhandeln. Und diesen Moment müssen wir jetzt am 9. Juni unbedingt auch bis zur Wahlurne tragen. Die großen, wirklichen Gamechanger, die passieren auf europäischer Ebene. Also, und dafür geht bitte alle wählen und motiviert alle Leute, die ihr kennt, bringt die Oma mit zur Urne, keine demokratische Stimme verschenken.
So, ein flammendes Plädoyer von dir, Eckart, demokratisch zu wählen, überhaupt zur Wahl zu gehen. Es wird wieder etwas banaler. Werfen Sie immer noch Glückssens auf den Bürgersteig.
Ach so. Herr Schausen. Hier liegt einer. Ja. Ist dir das aufgefallen?
Aber der lag schon da, bevor...
Ja, das war nicht, der ist nicht von mir, aber auch das ist eine Idee, die aus der positiven Psychologie Random Acts of Kindness heißt. Nämlich, dass man zeigen kann, dass wenn Leute eine Münze auf der Straße finden, sind sie besser drauf und hilfsbereiter. Und das ist etwas, was wir verlieren, wenn wir alle nur noch mit Handy bezahlen.
Aber machst du es noch?
Ja, ich finde diese Idee, mir fehlt's nicht und jemand, der das findet, freut sich den ganzen Tag, finde ich schön.
Nächste Frage, auch ganz konkret. Du hast eine Stunde mit einem erfahrenen Psychologen oder einer erfahrenen Psychologin. Welche Frage stellst du als erste?
Privat oder Kasse? Ich bin nämlich Kassenpatient.
Bist du wirklich?
Ja. Ja.
Wie wird man Radiomoderator? Muss man dafür studieren? Eindeutig nein, man muss es nicht.
Das kann heute eigentlich...
Sag's ruhig.
Jeder für sich ausprobieren, ob er das Talent dazu hat.
Lieber Eckart, ich bin seit langem auf der Suche nach meinem Traumleben, meinem Traummann. Kannst du mir das zaubern?
Ich habe einen sehr absurden Vergleich gemacht, wo ich sagte, diese romantische Idee, dass es unter 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten genau einen richtigen für dich gibt, bringt so viele Leute ins Unglück, weil sie ein Leben lang auf der Suche sind, denken, es muss doch irgendjemand geben, der noch perfekter ist als das, was ich schon kenne. Und mal ganz kurz überlegt, wenn es für jeden genau einen richtigen Partner gibt, dann muss ja nur einer den falschen nehmen, dann geht's für alle nicht mehr auf. Und wir alle kennen jemanden, der den falschen genommen hat. Also entspannt euch. Es gibt viele Wege, seine Liebe diesem Leben gegenüber zu zeigen. Eine Partnerschaft ist eine Variante davon, aber es gibt viele, viele andere Möglichkeiten.
Bist du jemand, der sich schnell verliebt?
Ich habe eine Begeisterungsfähigkeit, ja.
Deswegen frage ich.
Ja. Ich habe mich in Jane Goodall verliebt. Obwohl die da 89 war, weil die...
Die großartige Schimpansenforschung.
Ja, und ich finde, das ist wirklich eine Frage von Intensität, von Begegnung. Das finde ich wichtig, dass das nicht an Jugend gebunden ist, sondern an diesem Gefühl von Resonanz, von auf einer Wellenlänge sein und ein gemeinsames Ziel zu haben. Und da gibt's auch eine sehr schöne Metapher, nämlich Verliebte gucken sich immer in die Augen, Liebende gucken gemeinsam in eine Richtung.
Schön. Wie gesagt, ich lese nur vor. Wie stehst du zur Freigabe von Cannabis?
Das hat zwei Seiten. Der Grund, warum diese Freigabe erfolgt ist, ist nicht, weil man sagte, jetzt wollen das alle rauchen, sondern die Art und Weise, wie Gerichte beschäftigt werden und Schwarzmärkte florieren durch dieses Verbot, das sollte sozusagen beendet werden. Ich habe als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Menge Kiffer mit Psychosen erlebt. Also Jugendliche, die eine Veranlagung, eine Form von psychischer Erkrankung hatte schon, sollten unbedingt die Finger davon lassen. Weil du kannst dann sozusagen durch diese Droge in diese Psychose rutschen und dann ist es manchmal sehr, sehr schwer, wieder den Weg zurück zu finden.
Wie ist es im fortgeschrittenen Alter?
Es ist ungefährlicher, weil die Hirnstrukturen sich schon sortiert haben. Aber der dauerhafte Gebrauch macht die Leute oft sehr stumpf, sehr uninteressiert.
Aber es ist aus deiner Sicht trotzdem die richtige Entscheidung?
Ja, ich finde es auch an der Stelle total absurd, dass sich manche bayerische Politiker hinstellen in einem Bierzelt, wo Alkohol das viel größere Problem ist für Familienzerstörung und für Abhängigkeiten. Und über die Kiffer schimpfen, das ist so blanker Populismus. Rausch und Ekstase sind Teil der menschlichen Kultur,
immer gibt.
Schon gewesen. Ja. Aber ich finde, ganz lange zu tanzen, einen völlig unterschätzten Weg in Verbindung mit sich und der Welt und der Ekstase zu kommen.
Was ist dein Guilty Pleasure, Eckert? Was ist Guilty Pleasure? Wie sagt man, lässliche Sünde, schlechte Gewohnheit, sowas?
Zum Beispiel gibt es von so einer Bio-Schokolade Mandeln im Schokomantel mit Zimt drum. Und du denkst, das ist nur was für Weihnachten? Könnte man denken, aber wenn man so eine Kilopackung vorsorglich gekauft hat, dann ist ja sehr lang bis zur nächsten Weihnacht.
Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ja. Also ich bin evangelisch, das ist hier in München vielleicht erklärungsbedürftig. Das ist so eine Richtung, die vor 500 Jahren das Fundraising-Modell der katholischen Kirche in Frage gestellt hat. Ich finde, Kirchen haben eine Riesenchance in der aktuellen Krise eine neue Aufgabe wieder für sich zu entdecken. Es gibt aber so viele total coole, engagierte Leute, denen gehört mein Respekt und die darf man nicht vergessen. Auch dieses ganze Thema seelische Gesundheit. Wir brauchen irgendetwas, was uns berührt. Und das ist Musik, das ist Stille, das ist Naturverbundenheit. Das sind alles Dinge, die du nicht kaufen kannst. Aber du kannst Orte schaffen, wo du in diesen Kontakt kommst. Ich hatte das große Glück, dass ich das in einer positiven Art und Weise erlebt habe und ich wünsche es jedem anderen auch.
Ich bin zum Beispiel jemand, ich würde sehr gerne glauben können. Aber mir haben all diese Typen vom Bodenpersonal das einfach über die Jahrzehnte verleidet. Weißt du?
Was empfindest du, wenn du auf den Berg gehst und in die Ferne guckst oder am Meer stehst oder der Frühling kommt?
Spiritualität?
Ja.
Unbedingt.
Also das ist ja auch überhaupt nicht gekoppelt an eine Institution, sondern du kannst auch erstmal sagen, hey, wofür brenne ich und wofür kann ich brennen, ohne auszubrennen? Und dann wirst du auch merken, dass es viel leichter ist mit anderen zusammen als alleine. Und manchmal brauchst du Momente, wo du alleine bist, um das wieder zu connecten.
Kann man in der heutigen Zeit noch Kinder in die Welt setzen? Krasse Frage.
Die stelle ich mal hier ins Publikum. Gibt es jemand, der gerade ein Kind erwartet? Ist jemand schwanger oder auf dem Weg, Vater zu werden? Da!
Tatsächlich?
Ja?
Ich komme runter.
Hallo.
Hallo. Wir erwarten das Kind im August.
Ich habe ein Geschenk für Sie. Das ist ein Leibchen. Da steht drauf, zum Lachen geboren. Oh. Und das habe ich immer dabei. Weil das ein krasser Moment ist und ein Zeichen der Hoffnung für dieses Leben. Und gleichzeitig ist das, was dieses Kind dann erleben wird, auch ein Stück weit noch in unserer Hand. Ja? Diese Grundidee, sich klarzumachen, was unser Handeln heute für Konsequenzen hat, kann man super sich klar machen, wenn man einfach nur sagt, wir haben jetzt 2024, 2100, wo unsere Szenarien dann immer irgendwie plötzlich aufhören, ist dieses Kind gerade im Alter selber Oma oder Opa zu werden. Das heißt, dieses Kind wird uns alle fragen, nämlich, was habt ihr 2024 gewusst? Was stand in eurer Macht? Und was habt ihr ganz konkret getan? Und ich wünsche uns allen und Ihnen natürlich auch, dass wir dann richtig gute Antworten haben. Alles Gute für Sie. Es gibt ein Lied, was alle garantiert irgendwann schon mal gehört haben, nämlich What a Wonderful World.
What a Wonderful World.
Und da gibt's diesen schönen Teil, I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I ever know. Ich höre, wie ein Kind weint, ich sehe, wie sie aufwachsen und diese Kinder werden Dinge lernen, von denen wir alle noch gar keine Ahnung haben. Das ist das Wunder und diese Idee, dass wir was empfangen und weitergeben. Und das können wir heute singen, weil wir so viele ernste und schwierige Themen hatten auch.
Ja.
Und
das du bist einfach so ein ernsthafter
ist,
Typ.
Ist so, nee, das ist ja auch. Ich wollte singen.
Steht man, wenn man singt?
Ja. Also, gut. Sie können sitzen bleiben, natürlich.
Darf ich mitsingen oder
ja,
singst
klar.
du alleine?
What a Wonderful World ist der Refrain.
Ist der Text.
Ja. Und der ist echt total poetisch. I see trees of green. Wenn man zum Beispiel eine Kastanie in die Erde tut und nachher steht da nach 30 Jahren so ein großer Baum, können viele intuitiv nicht verstehen, warum ist der Boden unter dem Baum nicht weniger geworden im gleichen Maße, wie der wächst? Also wo kriegt der Baum diese ganze Masse her?
Habe ich mich oft gefragt.
Und die Antwort ist, der Baum kann zaubern. Der macht nämlich aus was Unsichtbarem was Sichtbares. Der macht aus CO2 durch Photosynthese Holz. Und das ist eigentlich fucking crazy, dass all unser Leben und all unsere Energie auf dieser Magie beruhen, dass Pflanzen wachsen und Sonnenlicht in was Essbares oder im Falle von fossiler Energie was Verbrennbares verwandeln. Und aktuell verbrennen wir an einem einzigen Tag so viel fossile Energie, wie 1000 Jahre Menschheitsgeschichte gebildet wurde. Und ein Tag 1000 Jahre geht nicht lange gut. Das ist das Thema, was wir gerade haben.
Wollten wir nicht singen, Eckart?
Doch. Aber ich wollte einmal erklären, warum dieses Lied so toll ist, weil es erstmal wieder staunt über das Wunder, was wir sind. Ja, Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln und jeder von uns ist in der Lage, nach der Show aus dem ganzen Wein wieder Wasser zu machen. Das ist auch ein Wunder, weißt du? Also wir staunen zu wenig. Und jetzt singen wir, wenn Sie Lust haben, den Refrain What a Wonderful World und wer die Strophen kann, kann ihr natürlich auch mitsingen. Und danach ist dann auch Schluss.
Wenn du das möchtest, Eckart, dann verabschieden wir uns jetzt.
Ja.
Meine Damen und Herren, Eckart von Hirschhausen.
Thorsten Otto.
Nach vorne. Auf drei.
Danke für Ihre Fragen.
Auf drei. So. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war großartig.
Bleiben
Der Mann
Sie
ist legendär.
Musik!
I see trees of green. Red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself,
alle zusammen,
what a wonderful world.
Sehr gut, Krone. Da geht noch was.
I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself,
alle zusammen,
what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, letzte Chance, Krone. What a wonderful world.
Und jetzt nochmal alles geben.
Yes, I think to myself. Oh yeah.
Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.